Startklar, der Podcast über Luft- und Raumfahrt in deinem Alltag. Präsentiert von Munich Aerospace, dem bayerischen Forschungsnetzwerk für Luft- und Raumfahrt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Startklar. Mein Gast heute ist Gregor Langer von Talos. Talos ist ein Münchner Startup, das kleine Sensoren entwickelt, um Tiere weltweit zu tracken und so den Artenschutz zu revolutionieren. Wie das funktioniert, warum das nicht nur für Forscher, sondern für uns alle wichtig ist und welche Rolle Satelliten dabei spielen, das klären wir jetzt. Die Folge haben wir im August 2025 aufgenommen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Gregor, schön, dass du da bist.
Freut mich, vielen Dank.
Gregor, du bist CEO und Mitgründer von Talos, einem noch relativ jungen Münchner Startup. Nimm uns doch mal ein bisschen mit in eure Welt. Was ist die Idee hinter Talos?
Das ist so eine einfache Frage, wo ich so viel schon ausholen könnte. Also letztendlich bauen wir Technologie, um über Satelliten Tiere zu orten, zu tracken und zu verfolgen. Das ist so ganz, ganz komprimiert in wenige Worte. Und wir wollen damit zum Beispiel den Klimawandel adressieren, über die Bewegung der Wildtiere. Wir wollen die Landwirtschaft adressieren und wir wollen auch ganz, ganz viele spannende Daten erzeugen, die wir für die Erdbeobachtung nutzen können.
Und wie seid ihr darauf gekommen, das zu tun? Also wie ist eure Gründungsgeschichte?
Also die Gründungsgeschichte ist tatsächlich auch ein bisschen länger. Also wir bauen auf der sogenannten Icarus-Initiative. Icarus-Initiative ist von der Max-Planck-Gesellschaft und das steht für International Cooperation on Animal Research Using Space. Und das hat sich vor, ich glaube, knapp 20 Jahren ein Professor ausgedacht, der Professor Wikelski, der jetzt bei der Max-Planck-Gesellschaft arbeitet und lehrt, der studierter Ornithologe, also Vogelbeobachter ist und auch Verhaltensbiologe. Und der hat damals Vögel beobachtet und fand das halt wenig spannend, den immer hinterherzufahren. Ja, weil die Vögel bewegen sich hier über lange Distanzen. Und dann ist er auf den Gedanken gekommen, warum beobachten wir denn die Tiere nicht über Satellit? Das ist doch viel charmanter, dass wir so einen kleinen Sender an die Vögel anbringen oder befestigen und dann die weltweit orten können. Und die Idee hat er halt verfolgt, 10 Jahre lang, also bis ungefähr 2014, 15, hat dann beim DLR ein Förderprogramm oder ein Förderprojekt dafür bekommen.
Also das DLR ist das Deutsche Zentrum für
ganz
Luft-
genau.
und Raumfahrt.
Genau, ganz genau. Und dann haben die das Icarus-System auf der Raumstation, auf der Internationalen Raumstation aufgebaut. Ich glaube so 2018, 2019. Zusammen mit Roskosmos, zusammen mit der russischen Raumfahrtagentur. Und das System hat wunderbar funktioniert, hat viele, viele spannende Daten produziert. Man findet die auch im Internet auf der Movebank, movebank.org. Oder auch auf YouTube gibt es schöne Animationen, wie man die Vogelbewegung letztendlich verfolgen und sich anschauen kann. Und wie gesagt, es hat super funktioniert. Und dann kam der Ukraine-Krieg und dann wurde die Kooperation beendet. Mhm. Und wir und meine Mitgründer und ich, wir kannten dieses Projekt, diese Initiative schon seit langer Zeit. Wir fanden das immer super spannend. Die Applikation, dass wir was mit Weltraum machen. Und Weltraum enabled ja oder eröffnet ja die Möglichkeit, überhaupt weltweit die Tiere zu tracken. Und da dachten wir uns, das ist so schade. Warum gründen wir jetzt nicht eine Firma? Und Weltraum war halt ein wieder aufgekommenes, spannendes Thema. Also wir nennen das New Space, das nächste goldene Zeitalter der Raumfahrt. Tierbeobachtung oder auch so die Adressierung von Klimawandel, Verlust der Artenvielfalt ist auch oder war und ist ein spannendes Thema. Und da dachten wir uns, gründen bald ein Startup drumherum. Und bauen auf der Technologie auf, aber machen es jetzt kommerziell nutzbar. Das war so der Gedanke. Die Technik auf der Raumstation war wunderbar, aber sehr teuer und halt nicht profitabel. Und was wir jetzt machen, wir bringen das Ganze auf Kleinsatelliten, also so wirklich Schuhkartongroße Kleinstsatelliten im Orbit und betreiben das System dann hoffentlich ab Ende des Jahres dann profitabel mit der Max-Planck-Gesellschaft und mit anderen Kunden.
Super spannend ist das. Ja, du hast es gerade schon angeschnitten. Also ihr verseht quasi Tiere mit kleinen Sensoren und sammelt dann Daten. Das ist der Plan. Genau. Vielleicht kannst du das ein bisschen genauer erklären. Welche Daten sammelt ihr und was kann man dann damit machen? Was ist so quasi der Nutzen davon?
Also wir haben so kleine, wir nennen das Tags oder auch Minisender. Die wiegen im Moment 5 Gramm. Die wollen wir perspektivisch noch viel, viel leichter und kleiner machen. Mhm. So die nächste Entwicklungsschiene ist bei 3 bis 4 Gramm. Wir überlegen dann auch Richtung 1 Gramm zu gehen. Und diese Minisender sammeln unglaublich viele Daten. Das ist einmal die Position und die Höhe. Das ist die Temperatur, das ist die Luftfeuchte, das ist der Luftdruck, das ist die Beschleunigung, die Lichtfarbe und die Lichthelligkeit. Und all das in so einem ganz kleinen Gerät mit einer Solarzelle obendrauf zur Stromerzeugung und einer kleinen Batterie, um halt einen Energiespeicher zu haben, um diesen Minisender damit zu versorgen. Hm. Und die Minisender werden dann von den Kunden von uns an Tieren befestigt. Das kann entweder auf dem Rücken sein, also wie so ein kleiner Rucksack kann man sich das vorstellen, der wirklich so mit Schnallen an den Flügeln befestigt wird. Manchmal wird er auch am Bein befestigt, manchmal an dem Flügel selbst, manchmal wird er geklebt. Da gibt's diverse Variationen. Und dann kann man halt direkt von den Tieren die Daten sammeln. Und dieser Minisender, der hat einen kleinen Speicher drin, also einen sehr kleinen Speicher. Da gehen die ganzen Daten rein. Und der Minisender weiß, wann der Satellit drüber fliegt. Und wenn er den Satelliten erahnt, dann schickt er die Daten hoch und der Satellit sammelt dann die Daten und schickt die dann irgendwann wieder runter zur Bodenstation und dann geht es zu uns in der Datenbank.
Wow, okay. Ja, jetzt hast du schon kurz erklärt, wie es funktioniert. Ich will aber noch ein bisschen bei den Daten bleiben und bei den Anwendungsfeldern. Du hast gerade schon gesagt, dass der Tierschutz ein ganz großes Thema bei dem Ganzen ist. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Also vielleicht kannst du mal ganz konkret erklären, wie man mithilfe dieser ganzen Daten, die ihr sammelt, bedrohte Tiere dann schützen kann perspektivisch oder ja.
Also wir können mit den Minisendern genau bestimmen, wo die Tiere sind. Mhm. Wir können genau sagen, wie die sich bewegen und wir können auch genau sagen, ob sie jetzt Stress haben oder nicht. Und wenn ein Wilderer in der Nähe ist, dann steigt der Stresslevel zum Beispiel bei dem Tier. Es bewegt sich anders, es beschleunigt anders. Und dann können wir über die Daten genau mitteilen, da ist vielleicht ein Wilderer in der Gegend, ne, der jetzt ein Nashorn oder einen Elefanten letztendlich schießen möchte. Das ist so die Nationalpark-Applikation, die wir im Sinne haben. Wir können aber auch, wenn man so in Richtung, also Schutz von Schneeleoparden beispielsweise oder von Tieren, die fast ausgestorben sind, dann kann man die genauso mit einem Minisender versehen. Das ist so die kleine Hürde, die man hat. Man muss die halt irgendwie einmal berühren, aber dann weiß man genau, wie die sich bewegen. Ne? Und dann kann man genau sehen, wo sind die Habitate? Überlappt sich das mit dem Mensch irgendwo? Das heißt, gibt es eine Gefährdung, dass es einen Habitatsverlust gibt und dass das Tier irgendwie bedroht wird durch den Menschen oder durch andere Tiere, durch Industrie, durch Straßen, durch was auch immer. Und das kann man dann gut feststellen und man kann darauf reagieren.
Also zum Beispiel Schutzzonen vergrößern oder verlegen, je nachdem, wo das natürliche Habitat des Tieres ist.
Ganz genau. Oder man kann halt das in die Planung von Industrieprojekten mit einfließen lassen, dass man halt irgendwie einen gewissen Schutz für Tiere irgendwie mit realisiert oder halt andere Dinge oder Schutzmaßnahmen für die Tiere hat. Es gibt zum Beispiel, das gibt's in Florida, es gibt so Wildlife-Korridore. Ja, also die Autobahn durchschneidet halt die Landschaft und man weiß, da sind halt Wildtiere, die über die Autobahn rennen, laufen und dann halt öfters von den Fahrzeugen erfasst werden. Und was kann man da machen? Man baut eine Brücke für die Tiere über die Autobahn. Das ist gut für den Straßenverkehr, weil es weniger Unfälle gibt und weniger Tote, aber auch für die Tiere, die dann halt nicht das Risiko haben, in ein Auto reinzulaufen. Und genau sowas kann man messbar machen, weil wir haben ja dann genau die Daten, wo die Tiere sich bewegen, wo ist der Highway Crossing zum Beispiel und da kann man dann ansetzen. Für den Tierschutz, für Verkehrsschutz oder all das.
Das heißt, man kann mit euren Daten quasi die ideale Position für so einen Übergang für Tiere bestimmen.
Zum Beispiel. Aber es gibt ganz, ganz viele Beispiele. Ne? Also mit diesen Korridoren über die Autobahn, das ist einer. Mit dem Schneelöparden, wenn man die Habitate sich anschaut. Man kann es auch mit Vogelarten machen, wie die sich bewegen. Mit Schildkröten, an welchen Stränden die letztendlich dann landen und gucken, dass die Strände dann zum Beispiel auch geschützt sind oder dass es halt eine gewisse Sicherheit für die Tiere gibt. Da gibt es diverse Applikationen.
Ich habe auch gelesen, dass die Sender bzw. die Daten, die ihr damit sammelt, als Frühwarnsystem für Naturkatastrophen fungieren können. Das ist ja auch ein total spannender Anwendungsfall. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen. Wie kann das funktionieren?
Das ist es. Also das ist so ein Gedanke, den wir haben, auch zusammen mit der Max-Planck-Gesellschaft und anderen Wissenschaftlern, die halt die Reaktion der Tiere messbar machen wollen. Man weiß ja, dass die Tiere sehr früh auf bestimmte Umweltveränderungen reagieren. Und es gab zum Beispiel mit Ziegen am Ätna in Italien, da gab es Versuche, wie die reagieren auf einen Erdbeben, was dann kommen wird. Und man hat sehr früh reagiert, dass die Tiere dann nicht mehr ganz hoch gehen, sondern auf niederen Höhen einfach bleiben. Weil die schon einfach spüren, da kommt was.
Also ja. Erdbeben überhaupt messbar ist?
Also bevor es für den Mensch mit Messgeräten messbar ist, reagiert die Tierwelt. Und das gibt's auch mit Hunden und Erdbeben. Es gibt's mit Vögeln oder Landtieren bei Tsunamis. Das Tierreich oder die Tiere reagieren meist sehr, sehr früh. Weil die Tiere haben halt Instinkte, die sich über Jahrtausende entwickelt haben, Überlebensinstinkte, und die dann halt sehr früh darauf reagieren. Und man weiß gar nicht so ganz genau, woran es liegt. Sind es die Vibration? Ist es irgendwas mit Infraschall? Ist es irgendwie Magnetfelder? Wie auch immer. Und die Tiere spüren es. Und wir wollen halt über die Sensoren an den Tieren diese Reaktion rauslesen. Und wir sagen, wir wollen die Intelligenz der Tiere nutzbar machen. Und damit kann man auch perspektivisch dann so in die Richtung Erkennung von Naturkatastrophen reingehen oder auch diverse andere Themen, auch ein Waldbrand. Ein Tier rennt nie in einen Waldbrand rein. Ein Tier merkt die Hitze, ein Tier reagiert drauf, wertet das aus und läuft dann weg. Und dann kann man schön auf einem Bild erkennen, wie das Tier halt irgendwie sich bewegt und dann wegrennt. Oder mit einem Sturm oder mit einem Gewitter. Ein Vogel fliegt nicht durch ein Gewitter, der landet vorher. All das kann man halt messen und bislang macht es keiner. Und wir wollen es jetzt nutzbar machen.
Das heißt, man könnte es sogar für Klimaprognosen, Wetterprognosen nutzbar machen.
Genau. Wie die Tiere reagieren. Und wir sammeln ja da noch diese ganzen Meteodaten oder halt Erdbeobachtungsdaten. Und man stellt sich mal vor, dass die Vögel fliegen halt auf diversen Höhenlagen. Und wenn es fliegen auch Vögel durch den Golfstrom letztendlich. Und genau da gewinnen wir dann Daten. Und genau die kann man für Wettersimulationen dann nutzbar machen. Und das, denken wir, ist ein super spannendes Feld.
Auf jeden Fall. Gregor, jetzt haben wir schon ziemlich viel über die Anwendungsfelder von eurer Technologie gesprochen. Schauen wir noch ein bisschen genauer auf die Technik dahinter. Du hast es vorher schon angeschnitten. Die Sensoren, die ihr baut, sind sehr klein, kann man sagen. Genau, also ihr sendet die Daten vom Sensor zum Satellit und zurück auf die Erde.
Genau.
Jetzt klingt es so einfach, aber dafür braucht man ja erstmal einen Satelliten da oben. Wie ist das? Habt ihr eure eigenen Satelliten im Weltall?
Bald. Also wir planen es. Wir starten jetzt den ersten Satelliten im Oktober, November. Das ist ein Demonstrator oder ein Proof of Concept, wo wir auf einem Satelliten der Universität der Bundeswehr hier aus Neubiberg mitfliegen. Damit wollen wir dann validieren, dass die Technik funktioniert, dass das, was wir uns ausgedacht haben, die Sende- und Empfangsleistung, die wir da brauchen, um diese 550 Kilometer zu überbrücken vom Satelliten zum Minisender, ob das ausreicht. Und dann wollen wir nächstes Jahr ab März wahrscheinlich den zweiten Satelliten und dann nochmal vier weitere starten, sodass wir wir nennen das Satellitenkonstellation, also es sind halt mehrere Satelliten, dass wir damit dann die Minisender auf dem Erdboden auslesen können oder kontaktieren können. Und die Satelliten sammeln dann halt die ganzen Daten. Die Minisender wissen ja, wann der Satellit rüberfliegt. Dann werden die Daten ausgelesen, gesammelt auf dem Satelliten. Und dann fliegen die regelmäßig über Bodenstationen am Boden. Das sind halt die Satelliten-Erdfunkstellen mit den großen Antennen. Da gehen die Daten dann runter. Und dann geht's letztendlich übers Internet zu uns in eine Datenbank. Und da kann man die Daten dann auswerten oder an die Kunden weitergeben.
Dann ist es ja gerade eine super spannende Phase für euch, weil wenn ihr dann den ersten Satelliten oben habt oder die ersten zwei, dann geht es quasi richtig los. Dann bekommt ihr Daten, dann seht ihr, ob die Technik funktioniert und dann könnt ihr so richtig loslegen, oder?
Genau so ist es. Also es ist jetzt super spannend. Die erste Nutzlast für den ersten Satelliten haben wir jetzt abgegeben vorletzte Woche und die nächste ist schon im Bau. Die geben wir dann Ende September ab. Und
da muss ich einmal kurz einhaken. Du sagst es so ganz easy, die geben wir dann ab. An wen gibt man die denn ab? Also wie macht man das, wenn man so als kleines Start-up einen Satelliten ins Weltall bringen will?
Also erstmal muss man sich einen Satellitenhersteller suchen. Also man guckt, wen gibt es, mit welchem Satelliten kann man fliegen. Und dann gibt es diverse Firmen, die haben schon viele Satelliten im Orbit. Manche sind dann noch relativ neu. Manche bauen kleine, manche bauen große Satelliten. Und da sucht man sich dann einen passenden aus. Das haben wir getan. Dann führt man mit den Gespräche, wie die Nutzlast, also die Technik, die man draufbringen will, auszusehen hat. Wie sind die Schnittstellen? Wie groß darf die sein? Wie viel Strom darf man verbrauchen? Und dann kann man ausrechnen, wie lange der Satellit letztendlich in Betrieb sein kann, also den sogenannten Duty Cycle. Und wenn man das alles abgestimmt hat, dann bauen wir die Nutzlast. Wir geben das dann an den Satellitenhersteller. Der schiebt das dann im Prinzip da rein. Und dann haben wir den Satelliten.
Und mit den 5 oder 6 geplanten Satelliten, mit denen ihr jetzt startet, könnt ihr dann wirklich die gesamte Erdoberfläche abdecken?
Ja, definitiv. Also wir können mit einem Satelliten bereits jeden Punkt der Erde einmal pro Tag abdecken. Mhm. Weil man kann sich vorstellen, wir haben ja Antennen oben auf dem Satelliten und wenn die runter auf die Erde strahlen bzw. hören, dann haben wir so einen bestimmten Abstrahlwinkel. Also wir decken ungefähr am Erdboden einen Streifen von 1000 Kilometern ab. Und wir nutzen Satelliten, die die Erde sehr schnell umrunden. Also wir fliegen in einem niedrigen Erdorbit bei 500 Kilometern. Und der Satellit braucht genau 94 Minuten für eine Erdumrundung. Und darunter dreht sich dann die Erde weg. Und in dem Rhythmus kriegen wir jeden Punkt der Erde ungefähr einmal pro Tag. Und mit mehreren Satelliten steigert sich das dann.
Da steigert sich dann die quasi der Zeitintervall zwischen der Datenerfassung.
Genau. Also wir denken, dass wir dann so 5-6 Stunden Zeitintervalle bekommen. Das hängt aber stark davon ab, wo man sich auf der Erde befindet. In Richtung der Pole hat man super kurze Abstände, weil ja der Satellit ständig über die Pole fliegt. Von den 94 Minuten am Äquator ist es am schlimmsten, weil dann halt der Flug dahin immer am längsten dauert.
Jetzt will ich nochmal auf den Sensor und die Tiere zurückkommen. Du hast es vorher schon beschrieben, dass der zum Beispiel so eine Art Rucksack auf Vögeln befestigt werden kann. Jetzt macht es ja einen Unterschied, ob ich so einen Sensor an einem sehr großen Tier, an einem Nashorn oder an einer Fledermaus befestige. Habt ihr einen Sensor für alle Tiere? Und gerade bei den sehr kleinen Tieren, ich meine, du hast schon beschrieben, dass der Sensor verhältnismäßig klein ist, aber stört der die nicht?
Er stört die nie. Also er darf die nicht stören, weil sonst verfälschen wir ja die Daten. Wir wollen ja das Verhaltensmuster, die Bewegung analysieren, die der Vogel hätte, ohne dass er die Sensortechnik trägt. Es gibt da so einen Grenzwert von 5% des Körpergewichts. Das darf man nicht überschreiten, weil sonst geht man von einer Verhaltensänderung aus. Das heißt, wir können mit einem 5-Gramm-Sender, könnten wir 100 Gramm Tiere letztendlich besendern. So nennt man das. Genau, also es gibt keine Verhaltensänderung. Wir können halt anfangen bei den 100 Gramm Tieren mit den 5% Körpergewicht. Wir können es aber auch zu großen Tieren letztendlich oder mit großen Tieren nutzen. Man wird dann halt freier, wo man den Sender positioniert. Mhm. Also bei einem Vogel ist der Rücken halt ein ganz guter Punkt, bei einem großen Vogel das Bein. Und wenn man dann in Richtung Elefanten oder Nashörner geht, kann man es an den Ohren befestigen, man kann es an den Hörnern, man kann es auch auf dem Rücken, man kann es auf einem Halsband befestigen. Auch da ist halt die kleine Größe und das Gewicht ein Vorteil. Also die Ohren sind super spannend, weil die Ohren auch Bewegung machen. Ne? Und man kriegt halt über einen Elefant und sein Ohr mit, wie es ihm letztendlich geht, ne, weil das, weil er sich damit kühlt und weil er sich in den Dreck wirft und so weiter. Und da kann man viele spannende Daten noch mit rauslesen. Und das geht halt nur mit kleinen Sendern. Wenn man jetzt ein Kilo ans Ohr hängt, das geht nicht. Ne, das stört die Tiere dann. Oder das schadet den Tieren. Und mit 5 Gramm ist man da halt super flexibel. Und da denken wir, das ist auch ein super Asset, den wir haben.
Absolut. Schauen wir nochmal auf Talos. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ihr seid noch ein relativ junges Startup mit großen Ambitionen. Mhm. Was sind aktuell die größten Herausforderungen für euch?
Die Satellitenstarts, würde ich mal sagen. Der erste im Oktober und die nächsten dann im Februar. Wir verfeinern für den nächsten Start noch ein bisschen die Hardware. Wir arbeiten noch an der Software. Wir haben noch viele, viele Ideen, die wir letztendlich einbauen wollen. Das ist so ich denke mal, der nächste Meilenstein, den wir meistern müssen. Und danach müssen wir Kunden adressieren. Also wir haben jetzt die Max-Planck-Gesellschaft als unseren ersten Ankerkunden sozusagen, mit dem wir auch das System gemeinsam aufbauen. Aber wir wollen ja noch viel mehr Kunden adressieren. In der Wissenschaft, in der Landwirtschaft, im Datengeschäft, Versicherung, wie auch immer. Und das wird dann auch eine sehr spannende Zeit, wie man die dann alle adressiert und anspricht und findet und die überzeugt, wie super spannend die Daten sind. Das ist dann, glaube ich, so einer der nächsten Meilensteine, der nächstes Jahr dann definitiv anfängt. Weil wenn wir die Daten haben, können wir sie auch zeigen. Und dann geht's weiter.
Ich sehe schon, es liegt quasi ein total spannendes Jahr 2026 vor euch.
Definitiv. Und es wird da nicht aufhören. Es wird immer spannend bleiben.
Na, das ist ja auch gut so. Ja. Gregor, ich habe 3 kurze Fragen zum Schluss für dich.
Okay.
Welche Entwicklung oder Technologie in der Luft- und Raumfahrt begeistert dich persönlich aktuell am meisten?
Das ist eine sehr spontane, gute Frage. Ich weiß es nicht, da gibt es so viel. Was ich gut finde für die Firma oder auch darüber hinaus, ist halt, dass der Zugang zum Weltall so stark vereinfacht wird. Mit SpaceX und den ganzen kleinen Raketen, Starship und was da alles auf dem Weg ist, das ist halt super cool, ne? Weil so Geschäftsmodelle wie das unsere dadurch erst ermöglicht werden. Ne? Früher ging das nicht, weil es zu teuer war. Aber jetzt geht so viel. Ne? Man überlegt ja sogar in Richtung Space Mining. Kann man Asteroiden, kann man da Mineralien oder Wertstoffe gewinnen und Gewinn bringen, zurück zur Erde bringen. Und das ist halt eine richtig spannende Zeit.
Nächste Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du gern morgen im Bereich Raumfahrt ändern?
Ha. Ich glaube, so die Standardantwort ist immer mehr Förderung und mehr Geld, aber das ist, glaube ich, das finde ich eher langweilig.
Mehr Geld ist immer gut.
Ja, aber das ist, ja, dass es vielleicht noch mehr wahrgenommen wird, ne? Weil Raumfahrt wird halt ganz oft so mit Raumstation, Astronauten und sehr teuer wahrgenommen, ne? Und Raumfahrt bietet aber viel mehr, ne? Raumfahrt bietet über GPS Lokalisations- oder Ortungsmöglichkeit auf der gesamten Erde. Jeder nutzt GPS. Wir mit unseren Systemen können die Intelligenz der Tiere auslesen. Das ist ja Wahnsinn.
Ist Wahnsinn, absolut.
Und das ist halt mehr wahrgenommen wird und auch noch mehr ankommt als wirklich einen Enabler oder einen Benefit für alle.
Das ist auch genau der Grund, warum wir diesen Podcast hier machen. Und zu guter Letzt hast du das Schlusswort. Gibt's was, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben willst?
Da kann ich im Prinzip an die letzte Frage anknüpfen. Also Raumfahrt ist ein Enabler, sage ich ganz gerne. Ne? Also Raumfahrt.
Vielleicht sagst du das mal noch einmal auf Deutsch quasi. Was genau meinst du damit?
Also Raumfahrt öffnet Möglichkeiten. Raumfahrt eröffnet Türen.
Das klingt doch wunderbar.
Raumfahrt öffnet Technologien. Also das ist letztendlich so das Plädoyer. Raumfahrt ist nicht nur Astronaut und teuer und Raumstation, sondern Raumfahrt ist auch Erdbeobachtung. Raumfahrt ist Tierschutz. Raumfahrt ist Waldbrandbekämpfung. Raumfahrt ist Ortungsmögliche, alles Erdenkliche. Und das dank Raumfahrt, dank Weltraumnutzung.
Das war doch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch, Gregor.
Sehr gerne, vielen Dank.
Danke, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Wenn es Themen gibt, die euch interessieren und zu denen ihr euch eine Folge wünscht, schreibt uns das gern in die Kommentare. Das war Startklar, der Podcast von Munich Aerospace, dem Bayerischen Forschungsnetzwerk für Luft- und Raumfahrt.